Wer je das Privileg hatte, einem Familienfest der Forsythes beizuwohnen, hat den bezaubernden und lehrreichen Anblick einer Familie des gehobenen Mittelstandes in vollem Glanz genossen. Und wenn einer dieser Glücklichen die Gabe psychologischer Analyse besitzt...
Ein Talent ohne finanziellen Wert und daher etwas, was alle Forsythes entsprechend ignorieren.
So hat er ein Schauspiel gesehen, das ein unergründliches menschliches Problem illustriert.
In einfacheren Worten, er hat in einem Zusammentreffen dieser Familie...
In der kein Zweig den anderen mochte, in der nicht einmal unter dreien ihrer Mitglieder ein Gefühl bestand, das der Bezeichnung Sympathie wert war...
Beweise dieser unverständlichen, greifbaren Zusammengehörigkeit gefunden, die eine Familie zu einer so bedeutenden Einheit in der Gesellschaft, zu einem so getreuen Abbild der Gesellschaft im Kleinen werden lässt.
Die Forsythe-Saga, nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy, aus dem Englischen von Luise Wolf und Leon Charlett. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Dritter Teil. Die Fertigstellung des Hauses. Erstes Kapitel. Soames und Borsini korrespondieren.
Als James am Morgen das Büro von Forsythe, Bustard and Forsythe erreichte, fand er dort Soames in seinem Drehstuhl, emsig damit beschäftigt, eine Klagebeantwortung auszuarbeiten.
Guten Morgen, Vater.
Soames nahm ohne Umschweife einen Umschlag aus der Tasche.
Dieser Brief wird dich vielleicht interessieren.
James las Folgendes.
309 Daisloan Street, 15. Mai. Lieber Forsythe, da der Bau ihres Hauses nun mehr vollendet ist,
sind meine Dienste als Architekt ebenfalls zu Ende. Wenn ich mit der Inneneinrichtung fortfahren soll, die durchzuführen ich auf Ihren Wunsch übernommen habe, bitte ich Sie zu berücksichtigen, dass ich dabei freie Hand haben muss. Wann immer Sie herkommen, machen Sie Vorschläge, die mit meinen Plänen nicht zu vereinen sind. Ich habe drei Briefe von Ihnen vorliegen, von denen jeder einen Artikel empfiehlt, den zu verwenden ich mir nicht träumen lassen würde. Gestern Nachmittag nun war Ihr Vater hier und machte weitere wertvolle Vorschläge. Ich möchte Sie daher bitten, sich darüber klar zu werden, ob ich die Inneneinrichtung für Sie ausführen oder mich zurückziehen soll, was ich im Großen und Ganzen lieber täte. Bitte verstehen Sie aber auch eines. Falls ich die Inneneinrichtung ausführe, dann allein, ohne dass sich irgendjemand in meine Arbeit einmischt. Wenn ich die Sache unternehme, dann will ich es gründlich tun. Aber dazu brauche ich freie Hand.
Aber dazu brauche ich freie Hand. Ihr Ergebener Philipp Bosinney. Was willst du ihm darauf antworten?
Soames wandte nicht einmal den Kopf.
Ich habe mich noch nicht entschieden.
Er blickte auf seine Uhr. In einer Viertelstunde sollte er bei der Hauptversammlung der New Colliery Company, einer der Gesellschaften von Onkel Joyen, anwesend sein. Er würde Onkel Joyen dort treffen und könnte mit ihm über Bosinney sprechen.
Ich muss aufbrechen.
Ich hatte gehofft, wir könnten einen Augenblick miteinander reden.
Ein anderes Mal.
Soames zögerte nicht, noch vor Eröffnung der Versammlung der New Colliery Company auf den alten Joyen zuzugehen.
Kann ich einen Augenblick mit dir sprechen, Onkel Joyen?
Es war schwer zu sagen, was sich Soames von diesem Gespräch erwartete.
Ich habe diesen Brief hier von Bosinney erhalten. Lies ihn selbst. Ich dachte mir, ich sollte es dich wissen lassen. Ich habe schon bedeutend mehr Geld ausgegeben, als ich vorhatte. Und ich möchte, dass die Sache ganz klar geregelt wird.
Widerwillig las der alte Joyen den Brief.
Was er sagt, ist eigentlich klar genug. Er spricht davon, dass er freie Hand will.
Der alte Joyen blickte ihn an. Der lang unterdrückte Ärger über diesen jungen Mann, dessen Angelegenheiten seine eigenen in Mitleidenschaft zu ziehen begannen, kam zum Durchbruch.
Nun, wenn du kein Vertrauen zu ihm hast... Warum hast du ihm dann den Auftrag gegeben?
Für diese Frage ist es jetzt zu spät. Es geht bloß mehr darum, dass er, wenn ich ihm freie Hand gebe, mich nicht mehr an sich heranlässt. Ich dachte, es würde vielleicht etwas helfen, wenn du mit ihm sprichest.
Nein, ich will damit nichts zu tun haben.
Es war, als läge hinter den Worten sowohl des Onkels als auch des Neffen eine unausgesprochene Bedeutung, die viel wichtiger als der bloße Wortlaut war. Und der Blick, den sie tauschten, zeigte, dass sie sich dessen wohl bewusst waren.
Nun, ich dachte ja nur, es wäre wegen June besser, dich zu informieren, das ist alles. Du sollst nur wissen, dass ich keinerlei Unfug dulden werde.
Was geht das mich an?
Ach, ich weiß nicht.
Der scharfe Blick des Alten machte es ihm unmöglich, viel mehr zu sagen.
Aber behaupte da nicht, ich hätte dir nichts gesagt.
An mir gesagt? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Du kommst daher und ziehst mich in deine Angelegenheiten hinein. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Du musst schon selber damit fertig werden.
Gut, das werde ich tun.
Dann also guten Morgen.
Nach der Hauptversammlung ging Soames langsam zurück ins Büro, den Kopf gesenkt, ohne die unzähligen Menschen zu beachten, die sich auf den Bürgersteigen drängten und die ihrerseits ihm keine Beachtung schenkten.
Mit der Abendpost sandte er folgende Antwort an Bosinney.
Forsyth, Bastard und Forsyth Notare, 2001 Broadchley in Portree East Central. 17. Mai 1887, lieber Bosinney, ich habe Ihren Brief erhalten, dessen Inhalt mich nicht wenig überrascht hat. Ich stand unter dem Eindruck, dass Sie von allem Anfang an freie Hand hatten. Denn ich kann mich nicht entsinnen, dass irgendwelche Vorschläge, die ich jemals unglückseligerweise machte, Ihren Beifall fanden. Ich gebe Ihnen im Einklang mit Ihrem Wunsch hiermit ausdrücklich freier Hand, möchte es aber klar verstanden wissen, dass die Gesamtkosten des Hauses bei der Vorgabe an mich nach Abschluss der Einrichtung und einschließlich Ihres Honorars, wie vereinbart die Summe von 12.000 Pfund, 12.000, nicht überschreiten dürfen. Dies gibt Ihnen genügend Spielraum und ist, wie Sie wissen, bedeutend mehr, als ich ursprünglich aufzuwenden gedachte. Ihr sehr ergebener Soames Forsyth.
Am folgenden Tag erhielt er einen Brief von Bosinney.
18. Mai. Lieber Forsyth, wenn Sie glauben, dass ich mich in einer so heiklen Angelegenheit wie der Innenausstattung eines Hauses an eine genaue Summe binden kann, dann sind Sie, fürchte ich, im Irrtum. Ich sehe sehr wohl, dass Sie der ganzen Angelegenheit und meiner selbst müde sind. Und darum ist es wohl besser, ich trete von unserem Vertrag zurück. Hochachtungsvoll, Philip Baines Bosinney.
Soames dachte lange und angestrengt über seine Antwort auf diesen Brief nach und verfasste spät abends im Esszimmer, als Irene schon zu Bett gegangen war, folgendes Schreiben.
Lieber Bosinney, ich glaube, dass es sowohl Ihnen wie auch meinen Interessen äußerst abträglich wäre, wenn unsere Angelegenheit in diesem Stadium einen so unbefriedigenden Abschluss fände. Ich wollte nicht sagen, dass es irgendwelche Schwierigkeiten zwischen Ihnen und mir geben würde, wenn Sie die in meinem Brief genannte Summe um 10 oder 20 oder selbst 50 Pfund überschritten. Und ich möchte Sie daher bitten, Ihre Antwort noch einmal zu überprüfen. Sie haben freie Hand im Rahmen der in unserem Briefwechsel festgelegten Bedingungen und ich hoffe, Sie werden sich bereit finden, die Inneneinrichtung fertigzustellen, wobei ich sehr gut verstehe, dass es schwer ist, sich hinsichtlich der Kosten genau festzulegen. Ihr ergebener Soames Forsyth.
Bosinneys Antwort kam im Lauf des nächsten Tages.
20. Mai. Lieber Forsyth, einverstanden. Philip Bosinney.
Zweites Kapitel. Diagnose eines Forsyth.
Es liegt in der Natur eines Forsyth, sich nicht bewusst zu sein, dass er einer ist. Nur der junge Joyen wusste es allzu gut. Auch ihm war es erst bewusst geworden, nachdem er den entscheidenden Schritt getan hatte, der ihn zum Ausgestoßenen machte. Und seither hatte er dieses Wissen immer mit sich herumgetragen.
Gerade dieses Bewusstsein, was es hieß, ein Forsyth zu sein, ließ ihn den folgenden Brief, den der alte Joyen ihm aus der Sommerfrische sandte, mit einer Mischung von Mitgefühl und Ekel lesen.
Sheldrick House, Broadstairs, 1. Juli, mein lieber Joe. Wir sind jetzt schon 14 Tage hier und haben im Großen und Ganzen schönes Wetter. Die Luft ist gut, aber meine Leber ist nicht in Ordnung und ich würde froh sein, wenn ich
wieder in London bin. Von June kann ich nicht viel sagen. Ihre Gesundheit und ihr Gemütszustand sind nicht sonderlich gut und ich weiß nicht, wie das noch werden soll. Sie sagt nichts, aber es ist klar, dass sie diese Verlobung fortwährend beschäftigt, die eine Verlobung und doch wieder keine ist. Gott weiß was. Ich bezweifle sehr, dass man sie in ihrem gegenwärtigen Zustand nach London zurücklassen sollte. Aber sie ist ja so eigenwillig, dass sie es sich jeden Moment in den Kopf setzen könnte, zurückzufahren. Ich glaube, dass jemand mit Bossini sprechen und feststellen sollte, was er nun eigentlich will. Ich habe Angst davor, denn ich würde ihm sicher auf die Finger klopfen. Aber ich dachte, dass du, der du ihn doch vom Club her kennst, ein Wort mit ihm sprechen und herausfinden
könntest, was für Absichten er hat. June darfst du natürlich in keiner Weise bloßstellen. Die Situation ist sehr schmerzlich für mich und ich kann vor Sorgen kaum noch schlafen. Alles Liebe an Jolly und Holly, dein dich liebender Vater, Joyen Forsythe.
An diesem Nachmittag ging er mit dem Brief in der Tasche in seinen Club, ohne einen Entschluss gefasst zu haben. Und der erste, den er sah, war Bosini selbst, der in einer Ecke saß und aus dem Fenster starrte.
Der junge Joyen setzte sich nicht sehr weit von ihm entfernt hin und begann nervös, seine Lage nochmals zu überdenken. Er sah Bosini, der davon nichts merkte, heimlich an.
Der Mann ist ungewöhnlich. Nicht exzentrisch, aber ungewöhnlich. Er sieht abgekämpft aus, hager. Die Wangen unter den breiten, hohen Backenknochen scheinen eingefallen. Und doch macht er keinen kranken Eindruck, denn er ist kräftig gebaut. Sein gekräuseltes Haar scheint von gesunder Lebenskraft zu zeugen.
Etwas in seinem Gesicht und seiner Haltung berührte den jungen Joyen. Er stand auf und berührte seinen Arm.
Bosini fuhr zusammen, schien aber nicht verlegen, als er sah, wen er vor sich hatte. Der junge Joyen setzte sich.
Ich habe Sie lange nicht gesehen. Wie kommen Sie mit dem Haus meines Cousins weiter?
Es wird in ungefähr einer Woche fertig sein.
Gratuliere.
Danke. Ich weiß nicht, ob das ein Grund für Glückwünsche ist.
Nein? Ich hätte gedacht, dass Sie froh sind, eine so lange Arbeit endlich loszuwerden. Ja, aber wahrscheinlich geht es Ihnen genauso wie mir, wenn ich mich von einem Bild trenne. Eine Art Kind.
Ja. Es geht von Ihnen weg. Und das ist das Ende. Ich wusste nicht, dass Sie malen.
Nur Aquarelle. Und ich kann nicht sagen, dass ich an meine Arbeit glaube.
Sie glauben nicht daran? Wie können Sie dann arbeiten? Arbeit hat doch keinen Sinn, wenn man nicht daran glaubt.
Sehr richtig. Das ist genau das, was ich immer sage. Ah! Haben Sie übrigens schon einmal bemerkt, dass man immer, wenn man sehr richtig sagt, auch hinzufügt, das ist genau das, was ich immer sage? Aber wenn Sie mich fragen, wie ich trotzdem zu arbeiten vermag, dann kann ich Ihnen nur sagen, weil ich ein Forsythe bin.
Ein Forsythe? Dafür habe ich Sie nie angesehen.
Ein Forsythe ist kein seltenes Tier. Es gibt Hunderte unter den Mitgliedern dieses Clubs. Hunderte da draußen auf der Straße. Man trifft sie überall, wo man hingeht.
Und woran erkennt man sie?
An ihrem Sinn für Besitz. Ein Forsythe sieht die Dinge von der praktischen Seite. Man könnte sagen, mit Hausverstand. Ja, und das beruht letzten Endes auf dem Sinn für Besitz. Ein Forsythe, das werden Sie bemerken, stellt sich niemals bloß.
Im Ernst?
Ich sollte nicht darüber reden, weil ich selbst ein Forsythe bin. Aber ich bin so eine Art von rein rassigem Bastard. Sie kann man nicht verwechseln. Sie sind so verschieden von mir, wie ich von meinem Onkel James, der das perfekte Beispiel eines Forsythe ist. Sein Sinn für Besitz ist außerordentlich ausgeprägt, während Sie fast keinen haben. Ohne mich als Bindeglied könnte man Sie beide als zwei verschiedene Rassen ansehen. Ich bin das Missing Link. Wir sind natürlich alle in einem gewissen Grad Sklaven des Besitzes. Aber ich nenne einen Forsythe den, der eindeutig noch mehr Sklave des Besitzes ist als die anderen. Er weiß, was gut ist. Er weiß, was sicher ist. Und sein Festhalten am Besitz, egal ob es Frauen, Häuser, Geld oder Ruf sind, sein Festhalten am Besitz ist sein Firmenzeichen.
Den Ausspruch, den sollten Sie sich patentieren lassen.
Ja, darüber würde ich gerne eine Vorlesung halten. Eigenschaften und Denkungsart eines Forsythe. Dieses kleine Tier, durch den Spott seiner Artgenossen getroffen, bleibt aber in seinen Handlungen durch das Gelächter fremder Wesen, wie Sie oder ich, unbeeindruckt. von Geburt her zur Kurzsichtigkeit neigend. Er kennt nur Personen und Lebensformen seiner eigenen Art an, mit denen man zwar im Wettstreit mit seinesgleichen, doch ein Leben in Ruhe verbringen kann.
Sie sprechen von ihnen, als ob sie halb England ausmachten.
Das tun sie auch. Halb England. Und zwar die bessere Hälfte. Die sichere Hälfte. Die 3%-Hälfte. Die Hälfte, die zählt. Ihr Reichtum und ihre Sicherheit machen alles möglich. Machen ihre Kunst, Literatur, Wissenschaft, ja, sogar die Religion möglich. Ohne Foresights, die an keines dieser Dinge glauben, aber sie alle nutzbringend anwenden, wo wären wir da? Mein lieber Herr, die Foresights sind die Mittelsmänner, die Kaufleute, die Stützen der Gesellschaft, die Eckpfeiler der Konvention. Alles, was bewundernswert ist.
Ich weiß nicht, ob ich Sie ganz genau verstehe, aber ich glaube, dass es auch in meinem Beruf viele Foresights, wie Sie sie nennen, gibt.
Sicher. Die große Mehrzahl aller Architekten, Maler oder Schriftsteller haben keine Prinzipien. Wie auch alle anderen Foresights nicht. Kunst, Literatur, Religion überleben dank der wenigen Verrückten, die wirklich an solche Dinge glauben. Und dank der vielen Foresights, die sie kommerziell auswerten. Vorsichtig geschätzt also 3/4 aller Mitglieder der Royal Academy. 7/8 unserer Schriftsteller. Ein großer Prozentsatz der Presse. Von den Wissenschaften kann ich nichts sagen, aber in der Kirche. In der Kirche sind sie sehr stark vertreten. Im Parlament vielleicht zahlreicher als sonst irgendwo. Von der Aristokratie gar nicht zu reden. Ich mache keine Späße. Es ist gefährlich, sich gegen die Mehrheit zu stellen. Und was für eine Mehrheit. Es ist gefährlich, sich von irgendetwas fortreißen zu lassen. Einem Haus, einem Bild, einer Frau.
Sie sahen einander an und, als hätte er getan, was kein Foresight tat,
als hätte er sich bloßgestellt,
zog sich der junge Joyen wieder in seine Schale zurück. Bosini brach das Schweigen.
Warum nehmen Sie Ihre eigene Familie als Typus?
Meine Verwandten sind nicht so extrem und haben ihre privaten Eigenheiten wie jede andere Familie. Aber sie besitzen in einem ganz bemerkenswerten Maß die beiden Eigenschaften, die den echten Foresight ausmachen. Die Fähigkeit, sich niemals etwas mit Leib und Seele zu verschreiben. Und den Sinn für Besitz.
Was ist zum Beispiel mit dem Dicken?
Dem Dicken? Ah, Sie meinen Swithin. Ja, in Swithin liegt noch etwas Urtümliches. Das Leben des Mittelstandes, das Stadtleben haben ihn noch nicht aufgefressen. All die Jahrhunderte Landarbeit und primitiver Kraft schlummern noch in ihm. Obwohl er so vornehm tut.
Ihren Cousin Soames haben Sie bis ins Kleinste getroffen. Er wird sich niemals eine Kugel in den Kopf jagen.
Nein, sicher nicht. Deshalb muss man mit ihm rechnen. Hüten Sie sich vor Ihrem Zugriff. Man kann leicht über Sie lachen, aber irren Sie sich nicht. Es ist gefährlich, einen Foresight zu unterschätzen. Es ist gefährlich, nicht mit ihm zu rechnen.
Und doch haben Sie genau das getan.
Der junge Joyen lächelte nicht mehr. Der Hieb hatte gesessen.
Sie vergessen, ich kann auch zäh sein. Ich bin selbst ein Foresight. Wir alle sind den großen Mächten ausgesetzt. Wer den Schutz der Mauer verlässt, nun, Sie wissen, was ich sagen will. Ich...
Er endete sehr leise, als ob er eine Drohung ausspräche.
Ich empfehle nicht jedem, meinen Weg zu gehen. Es kommt darauf an.
Drittes Kapitel. Bewährungsfrist für Bosini.
Eigentlich hatte Soames nach seiner Arbeit im Büro noch in den Club gewollt, aber er litt in der letzten Zeit unter einer seltsamen Appetitlosigkeit und so machte er sich direkt nach Hause auf. Irene erwartete ihn nicht.
Nicht, dass ich ihr nachspionieren will. Aber es kann doch nichts schaden, einmal unerwartet auf der Bildfläche zu erscheinen.
Sie saß untätig in der Ecke des Sofas auf ihrem Lieblingsplatz. Sie hatte Ringe unter den Augen, als ob sie nicht geschlafen hätte.
Wieso bist du zu Hause? Erwartest du jemand?
Ja, das heißt, nicht eigentlich.
Wen?
Mr. Bosini sagte, dass er vielleicht kommen würde.
Bosini? Der sollte doch arbeiten.
Darauf antwortete sie nicht.
Auch gut. Ich möchte, dass du mit mir einen Schaufensterbummel machst. Nachher gehen wir dann in den Park.
Ich möchte nicht ausgehen. Ich habe Kopfschmerzen.
Wann immer ich dich um etwas bitte, hast du Kopfschmerzen. Es wird dir gut tun, ein wenig aus dem Haus zu kommen und unter den Bäumen zu sitzen.
Sie antwortete nicht.
Könntest du mir bitte erklären, wie du die Pflichten einer Ehefrau siehst? Das konnte ich von dir noch nie erfahren.
Ich habe versucht, das zu tun, was du wolltest. Es ist nicht meine Schuld, wenn ich es nicht mit dem Herzen tun kann.
Wessen Schuld ist es denn?
Bevor wir heirateten, versprachst du mir, mich gehen zu lassen, wenn unsere Ehe nicht glücklich wird. Ist sie glücklich?
Glücklich. Sie wäre glücklich, wenn du dich so benähmst, wie es sich gehört.
Das habe ich versucht. Lässt du mich gehen?
Dich gehen lassen? Du weißt ja nicht, was du redest. Dich gehen lassen? Wie kann ich das denn? Wir sind doch schließlich verheiratet. Wovon sprichst du also? Hör um Himmels Willen mit diesem Unsinn auf. Setz den Hut auf und komm mit mir in den Park.
So lässt du mich also nicht gehen.
Dich gehen lassen? Was um alles in der Welt würdest du denn mit dir anfangen? Du hast ja kein Geld.
Ich würde es schon irgendwie schaffen.
Also ein für allemal, ich will so etwas nicht mehr hören. Geh und setz deinen Hut auf.
Sie rührte sich nicht.
Anscheinend willst du Bosini nicht versäumen, wenn er kommt.
Irene stand langsam auf und ging. Als sie wiederkam, hatte sie ihren Hut auf. Sie gingen aus. Es war einige Zeit her, seit er mit ihr zusammen im Park gewesen war. Eine der vergangenen Freuden der ersten zwei Jahre seines Ehelebens war es gewesen, ganz London wissen zu lassen, er sei der Besitzer dieses schönen Geschöpfes. Das war sein größter Stolz gewesen, wenn er ihn auch nicht offen zur Schau trug. Wie viele Nachmittage war er damals neben ihr gesessen, äußerst elegant, mit hellgrauen Handschuhen und seinem schwachen, hochmütigen Lächeln, und hatte Bekannte gegrüßt und hie und da sogar den Hut gezogen.
Noch immer trug er hellgraue Handschuhe, und das sardonische Lächeln war nicht von seinen Lippen gewichen. Aber was fühlte sein Herz heute?
Viertes Kapitel. June macht Besuche.
June hatte sich aus dem Hotel in Broadstairs gestohlen und den Zug nach London genommen. Um 3 Uhr war sie am Lounge Square. Mit dem sicheren Instinkt einer Frau, die Schwierigkeiten vor sich sieht, hatte sie ihr bestes Kleid angezogen und ging mit einem Blick in den Kampf, der so mutig wie der des alten Joyen war.
Ihr Zittern war der Ungeduld gewichen.
Ich werde zu Phil gehen und ihn fragen, was eigentlich los ist. Ich habe ein Recht darauf, Bescheid zu wissen.
Sie eilte die Sloane Street hinunter, bis sie zu Bosinis Haus kam. Sie ging durch die Flügeltür im Erdgeschoss und lief mit wild klopfendem Herzen die Treppen hinauf. Im 3. Stock hielt sie an, um Atem zu holen, klammerte sich ans Geländer und horchte. Kein Laut kam von oben. Mit einem sehr bleichen Gesicht ging sie den 3. Stock hinauf. Sie sah die Tür mit seinem Namen auf dem Schild. Und ihre Entschlusskraft, die sie so weit getrieben hatte, löste sich in nichts auf.
Die volle Bedeutung ihres Benehmens wurde ihr jetzt klar.
Sie fühlte, wie es sie heiß überlief. Unter der dünnen Seide ihrer Handschuhe waren ihre Handflächen feucht. Sie trat bis zur Treppe zurück, ging aber nicht hinunter. Sie lehnte sich gegen das Geländer und kämpfte gegen das Gefühl, erwürgt zu werden, starrte die Tür mit einer Art verzweifelnden Mutes an.
Nein, ich werde nicht hinuntergehen. Was macht es schon, was die Leute von mir denken? Ich werde es ja nie erfahren. Keiner wird mir helfen, wenn ich mir nicht selber helfe. Ja, ich werde die Sache vollenden.
Sie zwang sich daher, die stützende Wand loszulassen und läutete an der Türglocke. Die Tür öffnete sich nicht. Und all ihr Schamgefühl und ihre Angst verließen sie plötzlich. Sie läutete wieder und wieder, als ob sie von dem verschlossenen Raum trotz seiner Leere irgendeine Antwort erwarten könne, zum Ausgleich für all die Scham und Angst, die sie dieser Besuch gekostet hatte. Die Tür öffnete sich nicht. Sie hörte auf zu läuten. setzte sich auf die Treppe und vergrub das Gesicht in den Händen. Dann schlich sie hinunter, hinaus in die frische Luft.
Sie hatte das Gefühl, als ob sie eine schwere Krankheit gehabt hätte und keinen anderen Wunsch, als so rasch wie möglich nach Hause zu kommen.
Die Leute, die ihr begegneten, schienen zu wissen, wo sie gewesen war, was sie getan hatte. Und plötzlich sah sie drüben auf der anderen Straßenseite Bosini selbst, der vom Montpellier Square kam und in seine Wohnung ging. Sie machte eine Bewegung, um sich in das Verkehrsgewühl zu stürzen. Ihre Augen trafen sich und er hob den Hut. Ein Omnibus fuhr vorbei und versperrte ihr die Sicht. Und dann sah sie vom Rand des Gehsteigs durch eine Lücke im Verkehr, wie er weiterging.
June stand bewegungslos und sah ihm nach.
Fünftes Kapitel: Fertigstellung des Hauses.
Diesen Nachmittag wollte James die Gelegenheit nutzen und mit Irene sprechen.
Das richtige Wort zur rechten Zeit könnte viel helfen. Und jetzt, wo sie aufs Land ziehen wird, kann auch sie einen Neuanfang machen.
Ich habe den Wagen draußen. Sei ein gutes Kind, setz dir den Hut auf und fahr mit mir aus. Es wird dir gut tun.
Wohin fahren wir?
Wir fahren nur nach Robin Hill. Die Pferde brauchen Bewegung. Und ich möchte gern sehen, was Sie dort alles gemacht haben.
Irene sah ihn an, als ob sie seine Einladung ablehnen wollte. Entschloss sich dann aber doch und ging hinaus zum Wagen. James folgte ihr auf dem Fuß, um ganz sicher zu gehen.
Soames hat dich sehr gern. Er erlaubt nicht, dass man irgendetwas gegen dich sagt. Warum hast du so wenig Zuneigung für ihn?
Ich kann ihm nicht das geben, was ich nicht habe.
James sah sie scharf an. Jetzt glaubte er, die Situation in der Hand zu haben.
Ich weiß nicht, was du eigentlich willst. Er ist ein sehr guter Ehemann.
Du bist nicht mit ihm verheiratet.
Was hat das denn damit zu tun? Er hat dir alles gegeben, was du willst. Er ist immer bereit, mit dir überall hinzugehen. Und jetzt hat er dir sogar dieses Haus auf dem Land gebaut. Schließlich hast du ja selbst nichts.
Nein.
Und wir... Wir haben alle versucht, nett zu dir zu sein.
Irenes Lippen zitterten. Zu seinem Entsetzen sah James, dass ihr eine Träne über die Wange rann. Es wirkte ihn in der Kehle.
Wir haben dich doch alle gern. Wenn du nur...
Er wollte sagen...
Dich benehmen würdest.
Aber er änderte es um auf...
Ihm mehr Ehefrau sein würdest.
Irene antwortete nicht. Und auch James verstummte für einen Moment.
Der junge Bosini wird jetzt doch June heiraten?
Ich weiß es nicht. Da musst du schon sie fragen.
Schreibt sie dir?
Nein.
Wie denn das? Ich dachte, ihr wäret so gute Freundinnen.
Ich kann nur wieder sagen, dass du sie fragen musst.
Also, es ist doch sonderbar, dass ich auf eine klare Frage keine klare Antwort bekommen kann. Aber was soll ich machen? Ich habe dich jetzt gewarnt. Du denkst nicht an die Zukunft. Soames sagt nicht viel, aber ich weiß, dass er nicht mehr sehr lange zuschauen wird. Du hast dir dann alles selber zuzuschreiben und kein Mensch wird mit dir noch Mitleid haben.
Ich danke dir sehr.
James hatte keine Ahnung, was er darauf antworten sollte. Der helle, heiße Vormittag war einem grauen, drückenden Nachmittag gewichen. Eine schwere Wolkenbank, deren gelber Rand das kommende Gewitter ankündigte, war im Süden aufgestiegen und wurde langsam größer. Zu James' größter Erleichterung erreichten sie endlich das Haus. Das Schweigen, die Unzugänglichkeit der Frau an seiner Seite, die er immer für so sanft und mild gehalten hatte, beunruhigten ihn. Der Wagen setzte sie vor der Eingangstür ab und sie betraten das Haus.
Heiliger St. George!
Er konnte einen Ausruf der Bewunderung nicht unterdrücken. Die Einrichtung war wirklich von vorzüglichem Geschmack. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, den Kopf auf die hohen, engen Schultern zurückgebeugt, stand er und betrachtete das Maßwerk der Säulen und das Muster des Frieses, das unter der Galerie an der elfenbeinfarbenen Wand entlang lief.
Man hat wirklich keine Kosten gescheut. Es ist ganz das Haus eines Gentleman. Alles ist in tadelloser Ordnung, bereit zum Einzug.
Schließlich drehte er sich um, um mit Irene zu sprechen und sah, dass sie bei ihrem Mann und Bosini an der Eingangstür stand. Obwohl James nicht gerade für seine Einfühlungsgabe bekannt war, spürte er sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. Er ging zu ihnen hin, leicht beunruhigt.
»Wie geht es Ihnen, Mr. Bosini?«
Er streckte ihm die Hand entgegen.
»Sie haben hier ja ganz schön Geld ausgegeben.«
James sah von Bosinis finsterem Gesicht zu Irene und platzte in seiner Aufregung heraus.
»Ich weiß ja nicht, was los ist. Mir erzählt man ja nie etwas.«
»Unser Freund hier hat seine Befugnisse wieder überschritten. Das ist alles. Diesmal allerdings tut es mir leid für ihn.«
Soames drehte sich um und ging weg. Irene stand sehr nahe bei dem Architekten. James war sicher, dass sie irgendeine Verabredung getroffen hatten.
»Es kommt ein Gewitter. Wir fahren besser nach Hause. Wir können Sie nicht mitnehmen, Mr. Bosini, oder doch?«
»Nein,
ich...« »Nein, also nicht. Dann auf Wiedersehen.«
Er streckte ihm die Hand hin. Bosini schüttelte sie nicht.
»Auf Wiedersehen, Mr. Forsythe. Hoffentlich erwischt Sie das Gewitter nicht.«
Beim Anblick von Irenes Gesicht hielt er inne.
»Also, ich weiß nicht...«
Er nahm seine Schwiegertochter beim Ellbogen und führte sie zum Wagen.
Sechstes Kapitel. 400 Pfund.
Nachdem Soames Bosini in der schon erwähnten Weise geschrieben, hat er überhaupt nicht mehr an den Kostenpunkt des Hauses gedacht.
Ich war der Ansicht, dass ich die endgültigen Kosten so klar limitiert hatte, dass mir die Möglichkeit, die Summe könnte überschritten werden, überhaupt nicht in den Sinn kam.
Als er von Bosini hörte, dass die oberste Grenze von 12.000 Pfund um ungefähr 400 Pfund überschritten werden würde, war er weiß vor Wut geworden. Nichts in dieser Welt erregt einen Forsythe mehr als die Tatsache, dass etwas, für das er eine gewisse Summe veranschlagt hat, mehr kostet. Und das ist auch richtig so, denn auf der Genauigkeit seiner Voranschläge beruht seine ganze Lebensphilosophie. Kann er sich nicht mehr auf den festen Wert seines Besitzes verlassen, so ist sein Kompass gestört. Er treibt steuerlos in unbekannten Gewässern.
Mein erster Voranschlag für das fertige Haus hatte sich auf 10.000 Pfund belaufen. Und ich habe mir oft schwere Vorwürfe gemacht, dass ich mich zu diesen wiederholten Ausschweifungen habe hinreißen lassen. Doch mit dieser letzten Ausgabe hat sich Bosini nun völlig ins Unrecht gesetzt.
Nach dem Abendessen las er die Korrespondenz zwischen sich und Bosini nochmals durch, um sicherzugehen.
Es gibt überhaupt keinen Zweifel. Der Kerl ist haftbar für die 400 oder zumindest 350 Pfund. Und die wird er mir auch ersetzen müssen.
Er sah seine Frau an, als er zu diesem Schluss kam. Sie saß auf ihrem üblichen Platz auf dem Sofa und änderte einen Spitzenkragen. Sie hatte den ganzen Abend nicht mit ihm gesprochen. Er ging zum Kamin, sah sein Gesicht im Spiegel an und sagte:
»Dein Freund, der Freibeuter, hat sich zum Narren gemacht. Dafür wird er zahlen müssen.«
»Ich weiß nicht, wovon du redest.«
»Das wirst du bald. Ein bloßes Nichts, für dich eine Kleinigkeit. 400 Pfund.«
»Willst du damit sagen, dass du ihn das für dieses Haus zahlen lassen willst?«
»Natürlich.«
»Und du weißt, dass er nichts besitzt?«
»Ja.«
»Dann bist du noch schäbiger, als ich dachte.«
Soames drehte sich vom Spiegel fort und nahm ganz unbewusst eine Porzellanschale vom Kaminsims. Er legte seine Hände darum, als ob er beten wollte. Er sah, wie Irene heftig atmete, wie ihre Augen vor Zorn dunkel wurden. Der Anblick ihres undurchdringlichen Gesichts, der Gedanke an die Hunderte von Abenden, an denen er sie so sitzen gesehen hatte, sanft und passiv, aber so unergründlich, unbekannt, ließ in ihm eine maßlose Wut aufsteigen.
»Ich glaube, du bist aus Stein.«
Er drückte seine Finger so fest zusammen, dass die zarte Schale zerbrach. Die Scherben fielen in den Kamin und Irene lächelte.
»Du scheinst zu vergessen, dass die Schale nicht aus Stein ist.«
Soames packte sie am Arm.
»Eine Trachtprügel ist das Einzige, was dich noch zur Vernunft bringen kann.«
Aber er drehte sich um und verließ das Zimmer. Es war das erste Mal, dass Irene ihre Tür verschloss. Zweifellos würden viele Leute sagen, dass Soames sich nicht ganz wie ein richtiger Mann verhalten hatte, als er nicht einfach die Schlösser von den Türen zum Zimmer seiner Frau entfernte, ihr eine ordentliche Tracht Prügel verabreichte und damit zum ehelichen Glück zurückfand.
Heutzutage ist ja die Brutalität nicht mehr in so bedauernswerter Weise durch humanitäre Gefühle verwässert, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Dennoch mögen die sentimentaleren Hörer sich erleichtert fühlen, wenn sie erfahren, dass Soames keines von all diesen Dingen tat. Denn bei den Forsythes ist die aktive Brutalität nicht sehr beliebt. Sie sind zu vorsichtig und im Großen und Ganzen zu weichherzig.
Während des ganzen Sommers und Herbstes ging er weiterhin ins Büro, betrachtete seine Bilder und lud seine Freunde zum Essen ein. Er fuhr im Sommer nicht weg, Irene weigerte sich, aus London wegzugehen. Das Haus am Robin Hill blieb leer, obwohl es fertiggestellt war.
Soames hatte gegen den Freibeuter eine Klage eingebracht, in der er von ihm die Summe von 350 Pfund forderte.
Da saß er nun und überdachte die Lage und starrte in den leeren Kamin, denn obgleich es Herbst geworden war, blieb das Wetter noch immer so schön und warm, als sei es mitten im August. Er ließ sich nur ungern in seinen Unternehmungen stören. Zusehnlichst wünschte er, seinen Fuß auf Bosinis Nacken zu setzen. Obgleich er den Architekten seit jenem Nachmittag in Robin Hill nicht mehr gesehen hatte, konnte er sich nicht von dem Eindruck befreien, er sei immer wieder da. Nicht von der Erinnerung an sein abgezehrtes Gesicht mit den hohen Backenknochen und den brennenden Augen.
Irene trifft sich noch immer mit ihm. Davon bin ich überzeugt.
Wo und wie, wusste er nicht, fragte auch nicht danach, weil er sich insgeheim davor fürchtete, zu viel zu wissen.
Alles scheint sich unter der Oberfläche, unterirdisch, abzuspielen.
Er erhob sich und ging hinauf in ihr Zimmer, denn sie versperrte die Tür erst vor dem Schlafengehen.
Sie hat wenigstens den Anstand, vor den Bediensteten das Gesicht zu wahren.
Sie wandte sich seltsam heftig um.
Was willst du? Bitte verlasse mein Zimmer.
Ich möchte wissen, wie lange es so zwischen uns weitergehen soll. Ich habe das lange genug geduldet.
Willst du bitte mein Zimmer verlassen?
Willst du mich wieder wie deinen Ehemann behandeln?
Nein.
Nun, dann werde ich dafür sorgen, dass du es musst.
Versuch's!
In ihren dunklen Augen spiegelten sich die verschiedensten Gefühle wieder. Furcht, Hass, Verachtung und, wie seltsam, so etwas wie Triumph.
Und nun... Willst du bitte mein Zimmer verlassen?
Er wandte sich um und ging mürrisch hinaus.
Warum hasst sie mich so?
Selbst jetzt konnte er es nicht ganz glauben.
Es ist seltsam, gehasst zu werden.
Stundenlang lag er wach und überdachte die Situation.
Sie scheint ausweglos zu sein. Es sei denn, Irene kommt plötzlich zur Besinnung.
Der Gedanke, sich von seiner Frau zu trennen, kam ihm ernstlich nicht einmal in den Sinn.
Und die Forsythes, welche Rolle spielten sie in diesem Teil von Soames unterirdischer Tragödie?
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, so gut wie keine, denn sie waren an der See. Sie saßen in ihren Hotels, Kurhäusern oder Pensionen, nahmen täglich ihre Bäder und legten einen Vorrat an Sauerstoff an, der für den Winter ausreichen sollte. So saß ein jeder von ihnen in dem Weinberg seiner Wahl, emsig bemüht, die Früchte des Sommers zu ernten und zu horten und seine Lungen mit gerade der Seeluft vollzupumpen, die er für die gesündeste hielt.
Ende September sah man sie dann langsam, jede Familie für sich, wieder nach London zurückkehren. Täglich kamen sie an den verschiedenen Bahnhöfen an, sonnverbrannt, in blendender Gesundheit, über und über mit Gepäck beladen. Am nächsten Morgen gingen sie dann wieder ihren üblichen Geschäften nach.
Siebtes Kapitel. Mrs. MacAnders Wahrnehmungen.
Am folgenden Sonntag war Timothys Salon von Mittag bis Abend überfüllt.
Neben anderen Klatschgeschichten, die zu zahlreich und interessant waren, um hier wiedergegeben zu werden, erwähnte Mrs. Septimus Small auch, dass Soames und Irene in London geblieben waren.
Es blieb einer Persönlichkeit, die der Familie verhältnismäßig fernstand, vorbehalten, in diesem Zusammenhang eine neue, interessante Einzelheit zu berichten.
Was glauben Sie, wen ich heute im Richmond Park getroffen habe? Sie werden es nie erraten. Mr. Soames und Mr. Bus Sidney. Sie müssen draußen beim Haus gewesen sein. Wirklich eine charmante Frau, diese Mrs. Soames. So ein sympathisches Wesen. Soames ist wirklich ein beneidenswerter Mann.
In ihrem eifrigen Bemühen, zum Klatsch beizutragen, hatte sie nicht genügend in Betracht gezogen, dass sich die Forsythes in ihrem Inneren dagegen sträuben, Außenstehende an ihren Sorgen teilnehmen zu lassen.
Meine Liebe, das ist ein Thema, über das wir hier nicht sprechen.
Und doch wussten innerhalb einer Woche nach Mrs. McAnders Begegnung im Richmond Park alle, dass diese beiden bis zum Äußersten gegangen waren.
Sie hörten Die Forsythe-Saga nach dem gleichnamigen Roman von John Galsworthy. Dritter Teil: Fertigstellung des Hauses. Die Personen und ihre Darsteller waren die Erzähler Rosel Zech und Hans Zischler, der alte Joyen Gunnar Möller, der junge Joyen, genannt Joe, Simon Rühhag, Soames Udo Schenk, Irene Irina Wanka, James Horst Sachtleben, Borsini Timothy Peach, June Sophie von Kessel. Außerdem Dagmar Heller, Annette Wunsch und andere. Ton und Technik Günter Hess und Angelika Haller. Assistenz Sikard Fieber. Musik und Komposition Henrik Albrecht. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk. Unterhaltung Wort 2002.